Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio zur 168. Ausgabe. Wir schreiben den 10. Mai 2019, für alle, die das hier später nachhören. Das ist mal wieder eine Folge, die wir zum Fellow-Programm Freies Wissen machen. Jenes Programm, was gemeinsam von Wikimedia, der Volkswagen Stiftung und dem Stifterverband ins Leben gerufen wurde und sich mittlerweile im dritten Programmjahr befindet, welches sich auch zum Ende neigt langsam und das vierte Programmjahr auch schon ausgeschrieben ist. Und ich bin heute also entsprechend nicht allein, sondern habe den Jona Sassenhagen dabei.
Hallo.
Hallo. Jona, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dich mal hinzusetzen und mit uns über dein Fellow-Programm oder dein Projekt vielmehr zu sprechen.
Ja, nicht nur mein Fellow-Programm, sondern unser Programm. Wir sind ein Team von mindestens drei Leuten. Und leider konnten Martin Schulze, Methodenprofessor in Frankfurt, und Dejan Draschkow, der jetzt gerade in Oxford ist, als psychologischer Postdoc nicht kommen.
Okay, dann bist du allerdings absolut in der Lage, uns so ein bisschen Einblick zu gewähren. Ja. Wir kommen gleich nochmal auf das Projekt zu sprechen, insbesondere auch auf die Konstellation, dass ihr sozusagen mehrere Leute seid, die so stark in diesem Projekt involviert sind. Aber bevor wir das machen, lass uns doch vielleicht ein bisschen mal auf deine Vita gucken und vielleicht kannst du mal unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen mitgeben, wie so dein Werdegang bis zum Fellow-Programm aussah.
Ja. Ich habe in Hannover und Marburg Germanistik, Religionswissenschaft und Philosophie studiert. Was mich sehr überrascht hat, war, dass zum Teil dieses Studiums werden würde, dass ich sprachwissenschaftliche Veranstaltungen besuche. Und also eine Sache, die mich ursprünglich überrascht hatte, von der ich nicht wusste, dass sie auf mich zukommen würde, hat mich dann im Endeffekt komplett für sich überzeugt. Einfach daher, weil es in der Sprachwissenschaft Daten gibt und die Möglichkeit, anhand von Daten zu sehen, dass eine Idee, die man hatte, falsch ist. Das gibt es nicht wirklich ich will es nicht zu gemein sein zu meinen literaturwissenschaftlichen Kollegen, aber das gibt es nicht wirklich in der Literaturwissenschaft. In der Literaturwissenschaft gibt es bessere und schlechtere Argumente, aber es gibt niemals einen objektiven Beweis dafür, dass man Unrecht hatte. Und das gibt es in der Linguistik und das fand ich sehr attraktiv. Und von da aus bin ich dann immer datengetriebener und quantitativer abgewandert. Vielleicht tatsächlich immer noch primär vor diesem Gedanken, dass ich sehr wichtig fand, die Möglichkeit zu haben, herauszufinden, dass ich bei irgendwas Unrecht hatte. Und genau aus dieser Perspektive bin ich dann wahrscheinlich auch insbesondere an Open Science interessiert worden, weil ein wichtiger Aspekt von Open Science ist, es zu erleichtern, zu verstärken und zu institutionalisieren, dass Wissenschaftler darauf hingewiesen werden, wenn das, was sie machen, falsch ist. Einfach empirisch falsch ist, wenn die Theorien nicht progressiv sind. Ich hatte als Sprachwissenschaftler in Marburg während Magister und Promotion sehr viel Kontakt zu den Psychologen bei uns und ich hatte sehr viel Kontakt zu kritischen Psychologen und die gerade in der Zeit, in der ich sehr viel methodisch weitergekommen bin, fing die Replikationskrise in der Psychologie an und das habe ich dann einerseits als Inspiration verstanden, aber andererseits wurde dann auch einfach die Notwendigkeit dafür klar, dass wir unsere Forschungspraxis verbessern. Mhm. In der Psychologie wurden zu diesem Zeitpunkt dann in Antwort auf die Replikationskrise ein großes Paket von methodischen Verbesserungen entwickelt und ich habe dann versucht, sehr weit dieses methodische Paket mitzunehmen. Ich vermute, Leute, die das hier hören, kennen schon relativ viel davon, was in der Psychologie in der letzten Zeit geschehen ist. Aber vielleicht ist eine Sache, die besonders ich sagen kann und sollte, ich war sehr früh im Bereich Präregistrierung dabei. Ich habe die erste uniliteral präregistrierte Studie in meinem Bereich damals veröffentlicht und die erste Studie, die formell im Registered Report Format erschienen ist, ist auch meine. Also ich habe damals, noch bevor das Format in Cortex veröffentlicht wurde, mit Chris Chambers und Neuroskeptic überlegt, was man sinnvoll machen kann. Und sie haben mich dann auf dieses in damals noch in Entwicklung bestehende Format hingewiesen. Ich habe dann die erste formal präregistrierte Studie, Registered Report, veröffentlicht.
Du bist also auch einer von denen, die daran geglaubt haben, dass da was getan werden muss.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das ist ja so ein bisschen das Spannende jetzt in der Nachbetrachtung dieses ganzen Umfelds der Replikationskrise, die ja im Wesentlichen darauf baute, auf der Erkenntnis, dass plötzlich wo so ein Stückchen weit die Argumentation aus der Richtung kam, dass wir plötzlich die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen von bereits veröffentlichten Studien gar nicht mehr so gegeben ist. Und ja. Die Argumentation dann daher geht, es geht im Prinzip nicht nur, dass wir post-ex was daran machen an der Nachvollziehbarkeit, dass wir die Daten offenlegen, dass wir die Methodik offenlegen, sondern vielleicht ja. können wir auch davor schon was machen. Und das ist ja dann das Argument gewesen, Präregistrierung als einen dieser Wege mal auch umzusetzen und zu verankern. Und ich denke, die Psychologie speziell hat da mit sehr viel Kraft in relativ kurzer Zeit, finde ich, einen ganz guten, fast neuen Standard eingeführt.
Ja, weil sie musste.
Ja.
Ich denke, die meisten Leute, die irgendwie Teil dieses Programms sind, sind sehr weit Teil des Programms. Also ich glaube, sehr wenig Leute konzentrieren sich auf nur einen Aspekt. Also die meisten Leute, die Präregistrierung machen, machen auch Open Data und Open Code und so weiter. Mhm. Das Registered Report Format zum Beispiel setzt auch voraus, dass man danach die Daten und die Analyse-Codes zur Verfügung stellt. Und so sehe ich das natürlich auch. Und das musste Psychologie wirklich machen, weil wir einfach in einem absolut schrecklichen Zustand waren. Weil fürchterliche Dinge geschehen sind und nie wieder geschehen dürfen.
Das spannende Argument, um ganz kurz abzuschweifen, das spannende Argument wäre jetzt natürlich oder ist ja jetzt auch seit einigen Jahren, ist sowas nicht in anderen Feldern, insbesondere der medizinischen Forschung, der Medizinwissenschaften, nicht auch dringend geboten? Ja. Da haben wir natürlich ein bisschen andere Voraussetzungen, weil sozusagen auch sowas wie Studien anders laufen. Oft sind es ja klinische Studien, aber auch da sehen wir ja mit Open Trials beispielsweise auch diese Bewegung hin zum Offenen, zum mehr Transparenten.
Ja, ich habe relativ wenig Domänenwissen, was Medizin betrifft, aber ich denke, die moralische Perspektive hat eine ganz andere Dringlichkeit. Bei uns in der Psychologie ist es meistens so, dass es einfach peinlich und dumm ist, wenn Forschung nicht repliziert, wenn Forschung falsch ist, aber in der Medizin hängen da natürlich Menschenleben von ab. Ich denke, was wir bis jetzt gesehen haben, deutet darauf hin, dass die Problematik in der Psychologie sehr ähnlich stark vorlag und vorliegt, wie es das in der Psychologie tut. Es gibt ja einige Studien, in denen zum Beispiel der Unterschied zwischen Trials, die ein positives Ergebnis melden, verglichen wird vor bzw. nach Zwangspräregistrierung bei der NIH. Mhm. Und da sieht man, dass der Präregistrierungszwang für Clinical Trials dazu führt, dass die Rate erfolgreicher Studien radikal eingebrochen ist. Und das lässt sich schwer anders interpretieren, als zu sagen, dass davor einfach sehr viel schlechte Forschung gemacht wurde. Schlechte Forschung an lebenswichtigen medizinischen Interventionen und Medikamenten. Mhm. Und das klingt, da bin ich schon fast froh, dass die Forschung, die ich mache, meistens relativ wenig direkten Impact hat, während medizinische Forschung sehr viel Impact hat.
Jetzt kommt es natürlich auch erschwerend hinzu, dass insbesondere in der medizinischen Forschung in einem großen Teil sicherlich auch eine Wirkstoffforschung mit anhängt und da natürlich dann auch Wertschöpfungsinteressen mitspielen. Ne? Und,
da ist sehr viel Geld dabei.
Genau, und in dem Moment, wo dann sozusagen der Anspruch da ist, sowas offenlegen zu müssen, kollidiert das natürlich auch mit einem gewissen Geheimhaltungsanspruch, den vielleicht Unternehmen, die solche Forschung finanzieren, mitbringen. Wie auch immer der moralisch zu bewerten ist, würde ich jetzt gar nicht machen, aber es gibt natürlich auch immer, auch bei Open Science in vielen Aspekten, ein berechtigtes Gegeninteresse und deswegen sagen wir zwar, oder ist ja auch die generelle Forderung, Open Science per Default, heißt aber nicht immer und alles. Ja, und es gibt immer Abwägungsinteressen, die man auch mitnehmen kann.
Ja, ich hab viel mit Neuroskeptik, also einem der Gründer der Präregistrierungsbewegung, darüber fast schon gestritten, ob alle Studien präregistriert werden sollten. Mhm. Und ich denke, die Debatte ist relativ ähnlich bei der Frage, ob alle Studien ihre Daten auflegen müssen. Meine Intuition wäre wahrscheinlich nein. Es gibt oftmals tatsächlich gute Gründe, irgendeinen Teil des Open Science Pakets nicht mitzumachen. Ja. Aber in einer besseren Welt wäre das der Sonderfall, und der Normalfall wäre, dass alles offen ist.
Ja. Also spätestens, was glaube ich jedem nachvollziehbar ist, spätestens wenn persönliche Belange von beispielsweise Studienteilnehmern berührt werden, ist sowas natürlich, besteht tatsächlich ein berechtigtes Gegeninteresse. Und es gibt einfach beispielsweise bestimmte Krankheitsbilder, in denen die Anzahl der Betroffenen so klein ist, dass im Prinzip auch bei einer anonymisierten Studie eine Identifizierbarkeit möglich wäre. Und sowas will man natürlich dann vielleicht auch nicht unbedingt. Insofern gibt es tatsächlich Interessen, die auch dafür sprechen, bestimmte Aspekte nicht zu veröffentlichen. Aber ich denke, in weiten Teilen mit dem Anspruch zu sagen, wir gehen erstmal den offenen Weg und schauen, ob es denn Argumente dagegen gibt, ist, glaube ich, der deutlich fortschrittlichere, als zu sagen, nein, wir halten irgendwie alles erstmal unter Verschluss und dann geben dann etwas auf Nachfrage vielleicht hinaus.
Ja.
Bleiben wir doch vielleicht mal noch ein Stückchen bei deinem Weg. Wie bist du denn auf das Fellow-Programm gestoßen?
Oh Gott, das habe ich bestimmt mal irgendwo gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin durch Leute darauf aufmerksam geworden. Habe es nicht irgendwie im Internet gefunden, sondern Freunde, die es kannten, haben mir davon erzählt. Entweder war das Per Herholz, der ja letztes Jahr dabei war, oder irgendeiner meiner Frankfurter Kollegen. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich unterrichte Programmieren für Psychologen, was dann auch notwendigerweise immer Open Science Standards folgt, soweit es irgendwie dafür relevant ist. Also ich verlange von meinen Studierenden in dem Programmieren für Psychologen Seminar, dass sie mir als Seminarleistung am Ende ein komplett reproduzierbares Experiment geben. Ich möchte, dass sie mir die Daten schicken und dass sie mir Scripts schicken, die exakt die Ergebnisse, die sie mir schicken, reproduzieren können. Und genauso hatte ich den Kurs im Rahmen eines E-Learning-Projekts dann auch im Internet veröffentlicht. Und dann bin ich im Gespräch mit auf jeden Fall Per, Martin und Dejan drauf gekommen. Wir machen alle viel Unterricht. Und wir haben eigentlich sehr viel Material, das man jetzt gut sammeln könnte und in eine kohärente Form bringen und noch da ausgleichen, wo wir noch nichts haben. Und dann haben wir praktisch ein Buch, das wir dann alle jeweils benutzen können, wenn wir Methodenunterricht machen. Hm. Und ja, dann haben wir uns beim Fellow-Programm beworben und sind jetzt dabei.
Hm. Wenn du sagst, du machst das schon mit deinen Studenten, wie ist denn, weil das finde ich immer, das ist einer der Ansprüche, den viele so ein Stückchen weit auch vergessen, weil natürlich diese Open Science Bewegung, insbesondere Aspekte wie Open Access etc., sich auf die Wissenschaftler kaprizieren, die sozusagen schon vorangeschritten sind in ihrer wissenschaftlichen Karriere, die vielleicht dabei sind, ihre ersten wissenschaftlichen Meriten auch zu verdienen, indem sie in Peer-Review-Journals veröffentlichen, indem sie also wirklich eigene Forschung betreiben. Und jetzt ist ja immer das Argument, diese Undergraduate Studies, also Bachelor, aber auch noch Master ein Stückchen weit, da der Anteil an richtiger Forschung in Anführungsstrichen ist jetzt gar nicht so wahnsinnig hoch, sondern das ist eher dazu ausgelegt, dass sie anhand von Forschungsfragen im Prinzip die Methodik erlernen, die Herangehensweise an diese Probleme etc., an das wissenschaftliche Arbeiten. Während wir auch im Open Science Radio immer schon gesagt haben, eigentlich dürfen wir die nicht vergessen, sondern das ist genau die Zielgruppe, bei der man anfangen muss, diese Arbeitsweisen schon offen zur Hand haben, damit die genau Open Science Methodiken, Open Research Methodiken als den natürlichen Weg schon erkennen und vielleicht schon dahin kommen, auch ihre eigene Arbeit nicht unbedingt als, naja, das ist halt so Übungszeug wahrzunehmen, sondern als einen Bestandteil, denn jedes Thema verdient es, jede Perspektive sozusagen voll wahrzunehmen und jeder Student, der sich mit einem Thema wissenschaftlich auseinandersetzt, hat ein Stückchen weit auch die eigene Perspektive mit da reingebracht. Insofern ist das ganz spannend. Und wie ist es denn so mit Studenten? Wie sind die eingestellt zu dieser Offenheit, die du da versuchst, insbesondere auch unter dem Aspekt, dass es dann nachvollziehbar, reproduzierbar sein muss?
Ich glaube, im speziellen Kontext dieses Seminars, über das ich jetzt rede, ist es noch nie auch nur thematisiert worden. Denn ich glaube, es erscheint komplett offensichtlich für jeden, der ein Programmierseminar besucht, dass Code reproduzierbar und replizierbar sein muss.
Ja.
Ich hoffe, das ist tatsächlich noch irgendwie eine Antwort auf deine Frage, aber ich hole es mal sehr weit aus und fange mit der Philosophie hinter unserem Projekt an. Das geht nämlich auf sehr viele Sachen, die du gerade aufgeworfen hast, ein. Teilweise werde ich auch einfach Sachen wiederholen, die du gerade gesagt hast, aber also unser Projekt ist ja ein Methodenbuch ein Methodenbuch für Einführungsveranstaltungen, das Open Science von vornherein als essentiellen Bestandteil führen soll. Und was ich etwas allgemeiner, nicht speziell in meinen Veranstaltungen, sondern allgemein gerade im Universitätsleben erfahre, ist, wir haben einerseits den Methodenunterricht und dann haben wir Open Science Sachen. Das heißt, erst kriegen die Studenten in den normalen Methodenveranstaltungen Statistik oder was auch immer beigebracht und dann gibt es noch so irgendwelche Sonderveranstaltungen, wo jemand noch extra was von ihnen verlangt, nämlich, okay, du hast jetzt Methodik gelernt und jetzt wollen wir, dass du deine Methodik offen machst.
Mhm.
Du hast jetzt gelernt, wie man Experimente durchführt und jetzt erzählen wir dir, was Präregistrierung ist. Und unsere Idee war, das ist nervig und falsch. Wie es eigentlich sein sollte, ist, dass Open Science der Normalfall sein sollte, dass wir nicht ein Pflaster auf eine bestehende Wunde auflegen, um Praktiken, die die Studenten teils falsch gelehrt bekommen haben, symptomatisch aufzufangen, sondern dass wir von vornherein den optimalen Fall, den besten Fall, den Normalfall vorstellen also nicht die Studenten, nachdem das Problem schon geschehen ist, zu unterstützen versuchen, sondern sie von vornherein auf den, das klingt jetzt hochdrammend, aber von vornherein auf den richtigen Weg, auf den Open Science Weg zu setzen. Gerade ist, was ich bei den Studenten um mich herum erlebe, so, dass es sehr viel Interesse bei den Leuten, die sich wirklich für Forschung interessieren, zumindest an Open Science gibt, dass die allermeisten Studenten sehr sensibilisiert sind für das Thema, insofern sie sich überhaupt für Forschung interessieren.
Ja.
Es gibt natürlich Studenten, die sich für Forschung nicht besonders interessieren. Aber es ist halt immer eine Sache, die für sie nebenbei zusätzlich zum Studium läuft. Und das, denke ich, ist ungünstig.
Ja.
Ich denke, Methodenunterricht sollte von vornherein Unterricht in Open Science Methoden sein.
Ich meine, das ist jedem erklärlich, ne? Die Studenten haben halt den Kopf vor allen Dingen dahingehend, abseits vom Interesse, was sie vielleicht an Forschung mitbringen, haben aber natürlich den Fokus darauf hin, ihre Scheine zu machen, ihre Leistung zu erbringen, weil sie am Ende natürlich auch fertig studieren und erfolgreich fertig studieren wollen. Und da ist jedes on top natürlich mehr Aufwand, und wir waren alle mal Studenten, der jetzt nicht immer unbedingt gut ankommt. Ja. Also vollkommen nachvollziehbar. Aber spannend finde ich, dass sozusagen, wenn ihr den Schritt geht, das direkt offen zu machen, das heißt also nicht erst die Methodik und dann den Aspekt offen on top, sondern beides gleichzeitig, also im Prinzip so einen für uns gefühlt natürlichen Weg einzuschlagen, so wie er auch sein sollte, dass das dann gar nicht so als was Besonderes wahrgenommen wird.
Ja.
Also das zeigt ja auch deutlich, dass es, finde ich, dass man hier im Prinzip so ein Stückchen weit dann den Pfad des, wie sagt man so schön, Preaching to the Converted nahezu hat. Also im Prinzip hat man hier die Möglichkeit, dieses Thema so niederschwellig einzuführen, dass da wenig Gegenwehr, weil einfach warum? Es gibt noch keine Argumente, die sich dahingehend ausbauen ließen, dass sie im Prinzip zu Bedenken werden würden. Sondern wenn man das in dem Moment methodisch und argumentativ sozusagen als der natürliche Weg vermittelt bekommt, ist, glaube ich, auch die Bereitschaft, das zu führen, vielleicht nochmal eine andere.
Ja, ich denke, das ist nicht uniform verteilt in der Implementierbarkeit über die verschiedenen Aspekte von Open Science. Aber bei ein paar Sachen ist es wirklich extrem natürlich. Insbesondere bei Computercode, den wir für die Analyse von Daten verwenden. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, aber für andere nicht wissenschaftliche Disziplinen, Software Engineering, Programmierpraxis ist in vielerlei Hinsicht das, was bei uns als Open Science Technologie verstanden wird, nur als die normale pragmatische Arbeitspraxis. Hm. Also Programmierer, du wirst das wissen und viele Zuhörer kennen es wahrscheinlich auch, aber normale Softwareentwicklerpraxis ist es, mit Version Control zu arbeiten. Das heißt, den Weg zum fertigen Produkt exakt zu dokumentieren. Mhm. Man kann genau sehen, wie sah der erste Code aus, was hat sich dazwischen geändert, was für Entscheidungen haben wir getroffen, nachdem wir mit dem Projekt angefangen haben. Mhm. Und insbesondere Open Source Softwareentwicklung ist natürlich offen. Man kann die allermeisten wichtigen Softwareprojekte im Internet auf GitHub beispielsweise nachschauen und man sieht da, man kann einerseits den Quellcode selbst sehen und man kann andererseits auch sehen, wie der Quellcode zustande gekommen ist. Und wenn wir einfach nur genau das mit unserem Analysecode machen, dann sind wir schon sehr, sehr weit dabei, unseren Forschungsprozess offen zu legen. Es geht nicht bei allen Sachen so gut. Open Data ist, wir hatten das gerade ja schon kurz besprochen, nicht ganz so trivial. Ich fürchte, Open Data ist eine Sache, die eigentlich immer nervig ist, aber da ist es dann vielleicht gerechtfertigt und sollte erzwungen werden, dass einfach jeder das machen muss, weil der Mehrwert für die Forschungscommunity so groß ist. Also wir sollten von vornherein unseren Analysecode, unsere Software nach Open Science Richtlinien erstellen, weil es damit tatsächlich für uns einfacher ist. Sonst würden die Softwareentwickler das ja nicht sowieso schon machen. Die machen das ja nicht aus moralischen Gründen, die machen, weil es der pragmatische Weg ist. Und danach sollten wir dazu gezwungen werden, unsere Daten offen zu stellen, weil das einfach anderen Forschern erlaubt, wichtige Fortschritte basierend darauf zu machen.
Hm. Oder auch zu schauen, ist das vielleicht der Weg, den ich gar nicht erst gehen sollte?
Ja, ja.
Na, also ich meine, wir haben ja immer noch den Fall, dass Wissenschaft zu großen Teilen eher Falsifikation als Verifikation ist. Ne? Wir haben eine sehr große Anzahl von Ergebnissen, die einfach genau nicht das ist, was wir finden wollten. Entweder sind es tatsächlich falsche Ergebnisse im Sinne von, sie sind nicht zielführend, oder es sind auch False Positives sind dabei. Aber es ist nach wie vor ein großer Bestandteil dessen, was wir herausfinden, ist sozusagen im Prinzip für das eigentliche Ergebnis, wo wir hinwollen, für die eigentliche These, im Prinzip ein Negativergebnis. Und nur relativ wenig ist dann im Prinzip das positive Ergebnis, was wir haben wollen. Aber genau dieses negative Ergebnis ist sozusagen das, was vielen anderen auch viel Zeit und Aufwand sparen könnte und was dann am Ende dazu führt, dass vielleicht auch sowas wie wissenschaftliche Projekte, wissenschaftliche Forschungsprojekte dann noch spezifischer bestimmte Fortschritte adressieren können, weil sie auf anderen bereits stattgefundenen Ergebnissen direkt aufsetzen können, vielleicht direkt den Code weiterverwenden können, vielleicht direkt die Daten auch weiterverwenden können. Das heißt, wir haben auch einen Mehrnutzen von Daten, die wir einmal erstellen. Wieder in der Psychologie natürlich immer mit der vorsichtigen Handhabe. Hier geht es um persönliche Daten, teils um private Daten. Da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht auch ein Stück zurückgehen von diesem Open Data Konzept, was dann allerdings wieder tatsächlich mit dem Open Source, nämlich dem Offenlegen des Analysecodes, wie du sagtest, wieder ein bisschen wettgemacht wird.
Ja, vielleicht bin ich in dieser Hinsicht sogar noch pessimistischer als du. Ich habe eine der für mich gruseligsten und vielleicht deutlichsten Statistiken ist, ich habe in irgendeinem Nature-Artikel gelesen, die Rate der Artikel, die positive Befunde melden. Mhm. Die sagen, wir haben das gefunden, was wir vorhergesagt hatten, ist in der Psychologie irgendwie 95% oder sowas. Die allermeisten psychologischen Artikel erzählen etwas in der Form, wir haben etwas vorhergesagt und unsere Daten passen zu unserer Vorhersage. Mhm. Die niedrigste dieser Rate finden wir in Rocket Science tatsächlich. Mhm. Dort ist die Rate etwa 50%. Und die Erklärung, die sich für mich wirklich aufzwingt, warum ist das so, ist relativ einfach. In der Psychologie sind die negativen Konsequenzen dafür, zu behaupten, die eigene Prädiktion, die eigene Vorhersage bestätigt zu haben, ziemlich gering und waren bis vor ein paar Jahren noch praktisch null.
Beziehungsweise wenig transparent nachvollziehbar.
Ja.
Ne? Wenn bei Raketenbau was schief geht, dann sieht das jeder.
Genau, wenn beim Raketenbau was schief geht, dann sieht das hoffentlich jeder, bevor es ernst wird. Aber im schlimmsten Fall sind Menschen tot.
Ja.
Und es ist ziemlich klar, wer schuld daran ist in diesem Fall. Das heißt, wir sind relativ abgeschirmt normalerweise von den Konsequenzen. Erstmal die Konsequenzen in unserem Bereich der Forschung sind einfach viel, viel milder als das. Aber wir sind auch relativ gut abgeschirmt von den Konsequenzen irgendwelcher Fehler, die wir machen. Und das ist auch meine Intuition, warum vielleicht manche Disziplinen sehr viel Open Science brauchen und sich dazu zwingen müssen, das zu machen, und andere Disziplinen nicht so sehr. Hm. Wenn es die richtigen Feedback-Mechanismen sowieso schon in der Praxis gibt, dann entwickelt man wahrscheinlich sowas von allein.
Kann man das vielleicht als Bias begreifen, den man vielleicht auch in irgendeiner Stelle überwinden sollte? Also, dass man als Wissenschaftler vielleicht tatsächlich dazu übergeht, ich weiß nicht, wie man das am sinnvollsten handeln könnte, wahrscheinlich ist das eine moralische Überlegung, die an irgendeiner Stelle mit in die Ausbildung einfließen muss und wahrscheinlich auch wird, dass man sozusagen das eigene Handeln im Sinne von ich finde hier Ergebnisse und schaffe damit Wissen, auf das sich andere wieder beziehen und auf das sich andere wieder verlassen, und muss, dass mir die Konsequenz noch deutlicher gemacht wird? Oder ist das was so systemimmanent ist, dass sich das nicht wirklich überwinden lässt, es sei denn, jemand ist dafür empathisch empfänglich?
Ja, sagen eine leicht andere Perspektive auf genau diesen Gedanken. Manche bei uns interessieren sich für Open Science aus der Güte ihres Herzens, weil sie es moralisch nicht verantworten können, nicht replizierbare Forschung zu machen, irgendwie sowas. Mhm. Aber die moralischen Implikationen von Fehlern bei uns sind meistens relativ mild im Vergleich zu medizinischen Sachen oder Raketenwissenschaften. Aber vielleicht, um jetzt extrem abzuschweifen, Entschuldigung, ich habe Philosophie studiert, vielleicht ist das noch grundsätzlichere Problem, dass sehr viel Forschung, die wir machen, einfach rein Blue Sky, interessehalber Grundlagenforschung ist und oftmals wir tatsächlich eigentlich keine direkten Konsequenzen dessen, was wir haben, außerhalb wissenschaftlicher Publikationen und Veröffentlichungen sehen. Also sehr viel Forschung, die Psychologen machen, ist bestenfalls spannend und schlimmstenfalls irrelevant und hat fast nie Kontakt mit irgendetwas außerhalb der Psychologie. Und ich denke, es wäre falsch zu sagen, dass jede Disziplin die ganze Zeit immer irgendwie zum Bruttosozialprodukt beitragen muss oder sowas. Natürlich muss Wissenschaft nicht nützlich sein. Aber ich glaube, wenn irgendwo Nützlichkeit gefordert wird, sind vielleicht manchmal die Feedbackschleifen gesünder.
Hm. Und auch das ist ja ein Aspekt von Open Science, dass in dem Moment, wo ich es offen stelle, Feedback natürlich genau der eingebaute Prozess ist. Ne? Also nicht nur Weiternutzung, sondern auch Feedback, sei es auch in Form von Kritik, aber auch in Form von vielleicht Kontribution. Ganz, ganz unterschiedlicher Natur. Was natürlich auch wieder ein Stückchen weit ein Prozess ist, der erlernt werden muss, weil in der geschlossenen Wissenschaft, sage ich jetzt mal, ist Feedback natürlich in einem sehr geregelten Maß. Ne? Da habe ich meine Reviewer auf das Paper, die mir Feedback geben in meinem Publikationsprozess. Ich habe meinen Doktorvater beispielsweise, der mir Feedback gibt während meiner forscherischen Arbeit. Und ich habe im Zweifel meine Kollegen, meine Kollaborateure, die mir in der täglichen Diskussion sozusagen Feedback geben. Aber was mir fehlt, ist im Prinzip, dass so ein Stückchen weit das öffentliche Feedback, in Anführungsstrichen, öffentliche im Sinne von dann wahrscheinlich immer noch aus meiner Peer Group, aber dann doch deutlich weiter über meine Blase, in der ich mich befinde, hinaus.
Ja, ja. Ich bin sehr skeptisch, was Science Popularization betrifft, versuche irgendwie Wissenschaft an die Öffentlichkeit zu bringen. nicht inhärent, sondern weil ich die meisten versuchen, das in der Praxis zu machen, nicht so wirklich überzeugend finde. Aber grundsätzlich finde ich sehr nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast.
Also es ist natürlich auch öffentlich im Sinne von, es wird wahrscheinlich relativ wenig Feedback kommen aus der breiten Öffentlichkeit, nenne ich es jetzt mal so. Aber Öffentlichkeit ist beispielsweise auch sowas wie ich, also ich, der nicht im Wissenschaftssystem bin, sondern beruflich einfach mit dem Auge auf die Wissenschaft gucke, weil das für mich ein wertvoller Input ist, den ich in meiner tagtäglichen eigenen Arbeit sehr wertschätze und auch bedarf. Und wenn ich sozusagen aus meiner eigenen Historie, kann ich das ja auch sagen, habe ich ja auch schon öfter mal hier ausgerollt, ja. Ich nutze einfach sehr, sehr gerne das, was aus der Wissenschaft kommt, direkt. Und es gibt Datensätze, die ich schon nutzen konnte und in meiner eigenen Arbeit dann entweder erweitern konnte oder tatsächlich neue Aspekte hinzufügen konnte, die das Wissenschaftlerteam so gar nicht auf dem Schirm hatte, was aber für die eigene Arbeit auch ihre eigene Arbeit dann durchaus ein wertvolles Feedback war. Na, also auch Feedback aus der direkten Peer Group der Wissenschaftler hinaus, aber wahrscheinlich eher nicht aus der breiten Öffentlichkeit.
Ja, aber also sicherlich ist es nicht universalisierbar, aber vielleicht manchmal auch tatsächlich das. Gesunder Menschenverstand ist kein unproblematischer Begriff, aber speziell in der Psychologie, Sprachwissenschaft ist sehr weit, ja, tatsächlich Inside Baseball, aber speziell in der Psychologie ist es sehr, sehr oft so, dass wir dafür belohnt werden mit hochrangigen Veröffentlichungen, wenn wir extrem kontraintuitive, extrem den gesunden Menschenverstand überraschende Ergebnisse produzieren. Sachen, die normale Menschen oder die abnormale Art von Menschen, die Wissenschaftler normalerweise sind, überraschen, weil sie nicht sind, was auch kluge Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, erwarten würden. Und unser Prior sollte eigentlich für überraschende Dinge niedriger sein. Die meisten Sachen sollten nicht überraschend sein. Ansonsten ist der Prädiktionsmechanismus ein schlechter. Also wir werden dazu incentiviert, sensationelle Befunde zu beobachten und sehr viel weniger stark dazu incentiviert, richtige Sachen rauszukriegen. Und jede Sache für sich allein genommen wäre problematisch, aber diese beiden Sachen zusammen bewirken eine extrem unangenehme Interaktion, wo die Anreize daher kommen, dass wir Sachen rauskriegen, die höchstwahrscheinlich falsch sind und nicht dafür belohnt zu werden, Sachen rauszubekommen, die höchstwahrscheinlich wahr sind.
Sind wir so ein Stückchen weit bei der Argumentation, die wir in der letzten Folge hatten, die wir zum Fellow-Programm gemacht haben, wo wir mit Rima Maria gesprochen haben und jetzt ist mir der Name doch glatt entfallen, und Moritz. Genau, Moritz hat ja so ein bisschen in dieselbe Kerbe geschlagen, ne? Also dass dieses, und das ist ja auch das Argument, was in der Open Science Bewegung sehr, sehr stark nach vorne getragen wird und zu Recht, dass im Prinzip die Reputationsmechanismen darauf basieren, dass je höher oder in einem je wertvolleren, in Anführungsstrichen, Journal ich publiziere, desto höher ist meine Reputation. Und um in dieses Journal reinzukommen, muss ich natürlich ein Stückchen weit auch ein prominentes Ergebnis in meinem Paper produzieren können. Ja. Und da fällt hinten das sozusagen das Arbeitsergebnis vielleicht ein Stückchen weit runter. Jetzt ganz, ganz verkürzt und ein bisschen banal dahergesagt, aber schwierig.
Wissenschaftler jagen immer Impact. Ja. Impact-Faktoren sind eine der wichtigsten Sachen bei uns. Aber die Art von Impact, für die wir direkt mit, sagen wir, Stellen belohnt werden, ist denke ich, oftmals eine sehr andere Sache als die Art von Impact, die man erwarten würde, was ein gutes Gütekriterium für wissenschaftlichen Impact wäre. Also hochrangige Veröffentlichungen bekommt man an erster Stelle für kontraintuitive Befunde, aber Veröffentlichungen, die dann wirklich viel zitiert werden, sind, wenn man das nachschaut, Nature and Science haben das ja, ich glaube, letztes Jahr mal systematisch aufgearbeitet, Artikel, die viel zitiert werden, sind nicht notwendigerweise die kontraintuitiven, sondern oftmals Methodenveröffentlichungen.
Ja.
Einfach eine Methode, die wieder und wieder und wieder verwendet wird. Oder ein Datensatz, der wieder und wieder verwendet wird. Es gibt einige offene Datensätze, aus denen ich einfach Stunden und an die ich einfach Stunden und Stunden und Wochen und Monate gesessen habe, weil noch so viel Information drin steckt. Also da hat dann einmal sich ein Mensch die Mühe gemacht, hat sich dann einmal ein Team die Mühe gemacht, einen wirklich wertvollen, guten Datensatz, nicht notwendigerweise einen perfekten, aber einfach einen guten Datensatz zu produzieren. Und dann kann ich dazu drei Veröffentlichungen schreiben und die sehr inspirierend sind für ein ganzes Forschungsprogramm.
Ja. Ja, und dann wäre halt noch spannend mal zu gucken, was oder in der gleichen Richtung, was ist eigentlich von diesen kontraintuitiven Findings, was davon letztendlich auch zirkuliert im Sinne von Wissenstransfer in beispielsweise das Wirtschaftssystem und was von den eher methodisch orientierten oder datenorientierten Erkenntnissen, die vielleicht nicht so prominent sind, was davon tatsächlich den Wissenstransfer in andere Teilsysteme der Gesellschaft, zum Beispiel das Wirtschaftliche, findet. Und wenn man da dann sozusagen den Wert dahinter stellt, vielleicht haben auch die großen Highlights dann sehr, sehr große Folgen in diesem System, haben vielleicht auch einen sehr großen monetären Nachwert. Aber ich glaube, in der Masse sind es tatsächlich auch die Erkenntnisse, die tatsächlich dazu neigen, die Nachverwerter dann in eine Lage zu setzen, sie auch direkt einsetzen zu können oder anwenden zu können.
Ja.
Das ist schon spannend. Also wir kommen auch immer wieder auf das Thema, dass die Messung des wissenschaftlichen Erfolgs halt nicht ausschließlich da bestehen kann, wo man jetzt veröffentlicht. Und das ist ja auch der hehre Anspruch von vielen Projekten, die sich mit dem Thema Open Metrics oder Alt Metrics beschäftigen, da andere Faktoren zu finden, auf die man gucken sollte und auf die man sich dann auch ein Stückchen weit verlassen kann.
Ja.
Jetzt sind wir extrem abgeschwitzt. Vielleicht sollten wir doch mal auf dein Projekt zurückkommen oder auf euer Projekt vielmehr.
Ja. Yeah.
Du sagtest, dass du machst das nicht alleine. Und was ihr im Prinzip macht, ist, ihr schreibt ein Methoden-E-Book und das Ganze im Prinzip öffentlich in einem Repository zur Weiterverwendung und Kontribution durch andere. Vielleicht kannst du das Projekt mal ein bisschen vorstellen.
Nicht nur durch andere, sondern auch für uns selbst. Also zu der Zeit, als wir mit dem Projekt angefangen haben, waren Dejan, Martin und ich gerade in Frankfurt.
Also an der Goethe-Uni, ne?
An der Goethe-Universität Frankfurt, alle im Fachbereich Psychologie und haben einfach sehr viel Methodenunterricht gemacht. Ich habe Programmieren für Psychologen in Python unterrichtet, Dejan hat sehr viel unterrichtet und Martin Schulz hat sich gerade darauf vorbereitet, im Zuge seiner Methodikprofessur die Einführung in statistische Verfahren zu unterrichten. Und das heißt, wir hatten einfach sehr viele Unterrichtsmaterialien. Und da wir drei sowieso schon Open Science-Enthusiasten waren das auch immer, soweit es irgendwie ging, was den institutionellen Rahmen betrifft, was zum Glück relativ weit war, Open Science-Materialien, die wir selbst zum Unterricht benutzt hatten. Und wir dachten uns, wenn wir das einfach zusammentragen, dann haben wir ein halbes Buch. Und dann fragen wir Leute, die wir kennen, die Experten sind in den Aspekten, die uns noch fehlen, und dann haben wir ein ganzes Buch. Und das können wir dann benutzen, um unseren eigenen Unterricht einfacher zu machen. Und die Idee war eben, dass wir nicht Open Science als ein Set von spezifischen Open Science Praktiken unterrichten, dass wir nicht, aber auch nicht, dass wir ein Buch haben, das eine Einführung in psychologische Methodik ist und danach noch ein paar Kapitel über Open Science hat, sondern dass wir einfach psychologische Forschung erklären, so als wäre sie perfekt, dass wir einfach psychologische Forschung erklären als etwas, was essentiell tief von ihrem Wesen her Open Science ist. Das heißt, wir erklären Version Control nicht als eine Sache, die man machen kann, wenn man besonders cool sein möchte, wenn man irgendwie dem neuesten Schrei folgen möchte, sondern das ist die normale Art, wie man Analysecode produziert. Und ebenso mit den ganzen anderen Aspekten, die wir in unserem Buch besprechen.
Hm.
Ansonsten sollte es in vielerlei Hinsicht einfach nur ein normales Methodenbuch werden. Und wir dachten uns, dass man kann irgendwie Sachen drucken, aber im Endeffekt die allermeisten Sachen, die wir gerade benutzen, um uns neues Wissen anzueignen, das sind Online-Dokumentationen. Wir benutzen das gleiche Format. Wir benutzen die gleichen Praktiken, um das Buch zu entwickeln, wie wir auch in allen anderen Aspekten benutzen. Und also wir benutzen die gleichen Praktiken, um das Buch zu entwickeln, die wir auch in diesem Buch dann wiederum unterrichten.
Das heißt also, das Werkzeug, dessen ihr euch da bedient, GitHub als Code Repository, ist im Prinzip das, was ja auch in der Entwicklung des Codes, was ihr für die Analyse der wissenschaftlichen Ergebnisse braucht, auch Verwendung findet. Und von daher war das naheliegend, im Prinzip in diesem, in dieser Denke auch zu bleiben, also in dieser Logik, was GitHub einem erlaubt, wie mit dem Inhalt zu arbeiten ist. Durch beispielsweise Beiträge, Verbesserungen über Issues, also nachvollziehbar zu machen, warum man etwas wie verbessert, dann neue Versionen lancieren zu können und natürlich auch sich zu öffnen, um kollaborativ daran zu arbeiten und im Zweifel sogar dann das Ganze ganz offen zu machen, sodass auch andere daran partizipieren können.
Genau. Also wir benutzen Pull Requests und Code Review, wie man ein Softwareprojekt machen würde, um dieses Buch zu schreiben.
Ich hatte mich nämlich gefragt, also was ich ganz spannend finde, das hatte ich glaube ich in der Folge mit Rima Maria und Moritz auch gesagt am Anfang zur Einführung, ist, dass sich in diesem dritten Programmjahr des Fellow-Programms das Thema Bildung, Ausbildung und Training im Prinzip tatsächlich sehr stark durchscheinen. Ne? Also es gibt diverse Projekte, die daran arbeiten, im Prinzip Trainingsmaterialien zu erstellen in unterschiedlichen Versionen, unterschiedlichen Arten. Als Online-Kurs im Fall von Rima Maria. Ihr macht im Prinzip so eine Art Handbuch, elektronisches Handbuch. Es gibt noch zwei andere Projekte, die so ein bisschen in die Richtung E-Book gehen.
Ja.
Und ich hatte mich immer gefragt, jetzt gab es natürlich auch, also GitHub ist irgendwie eine naheliegende Möglichkeit, weil es das Werkzeug ist, was im Werkzeugkoffer eines Entwicklers liegt. Ja. Und warum nicht solche Projekte, die tatsächlich eher so zu diesen kollaborativen Buchschreibwerkzeugen gehört. Also wir haben es ja, hatten wir hier auch schon ein paar Mal angesprochen, die TIB hatte ja so ein Tool, was sie zur Verfügung stellt, wo man auch gemeinsam und offen und transparent an Buchkapiteln arbeiten kann. Aber tatsächlich ist da der Aspekt des Entwicklers, kommt da so ein bisschen durch bei euch.
Ja, das war tatsächlich die Sache, die ich gerade noch sagen wollte, die ich vergessen hatte. Genau, also einfach die Idee, GitHub zu verwenden, ist einerseits relativ zentral, andererseits vielleicht auch ein bisschen kontrovers gewesen. GitHub ist ja gerade von Microsoft gekauft worden und GitHub ist im Endeffekt ein For-Profit-Unternehmen. GitHub ist ein essentieller Aspekt im Moment der Open-Source-Architektur des Internets. Aber die wollen im Endeffekt einfach ja auch nur unser Geld. Und das ist etwas, das ich dann auch sehr kritisch mit einigen anderen Fellows diskutiert habe. Man hätte ja fragen können, warum machen wir das nicht auf Wikibooks, was komplett offen und nicht profitorientiert ist. Das ist eine Frage, die wir wirklich sehr ernst genommen haben. Und die Entscheidung, es auf GitHub zu machen, also uns von Microsoft aushalten zu lassen, ist durch ziemlich genau das, was du gerade gesagt hast, motiviert worden. Wir haben uns gedacht, es gibt einige philosophische Argumente dagegen, aber das pragmatische Argument ist das folgende: In der Praxis wird sehr viel Open Science über GitHub gemacht. Das typische Open Science Software Tool findet sich auf GitHub. Und die Dokumentation wird dann automatisch über GitHub.io gehostet oder Read the Docs oder was auch immer. Und wir benutzen genau die gleichen Materialien, von denen wir den Leuten danach auch sagen, dass sie sie für ihre spezifischen Analysen verwenden sollen. Also es ist vielleicht nicht so offen und unabhängig, wie es sein könnte, aber es ist das normale Open Science Tool.
Es ist deutlich anschlussfähiger, ne? Also, weil es in der Gewöhnung vieler, die ihr ja adressieren wollt, ohnehin präsent ist, weil es genutzt ist und weil es natürlich auch deutlich anschlussfähiger ist im Sinne von, wer mitmachen will, kennt das Tool und kann direkt einsteigen.
Ja. Wir hatten in der Ah, das ist wahrscheinlich eine Sache, zu der du irgendwann später fragen wirst. Aber wir hatten tatsächlich an der Goethe-Uni vor 2 Wochen einen Git und GitHub-Workshop. Einfach, weil man mehr und mehr nicht drum herum kommt, wenn man methodisch auf dem neuesten Stand sein möchte.
Lass uns doch nochmal ganz kurz über das Buch an sich sprechen. Ihr habt, und wir werden die Projektseite von euch verlinken, du hast im Zwischenbericht schon einmal so eine Art Preview mit verlinkt auf das Buch. Das heißt also, es gibt im Prinzip das Outline vom Buch schon. Das kann man sich angucken. Ich glaube, das ist so ein Read the Docs, so eine Read the Docs Seite. Das heißt, dass der Inhalt, über den Inhalt seid ihr euch klar. Wo steht ihr denn jetzt gerade?
Wir stehen gerade dabei, zu versuchen, für uns selbst ein bisschen Zeit zu reservieren und unseren anderen Contributors hinterherzulaufen, damit wir die inhaltlichen Sachen, die wir noch nicht haben, ausführen können. Also ich zum Beispiel müsste dringend bei meinem Experimentalprogrammierungskapitel noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wir haben selber den institutionellen Rahmen geschaffen, wir haben uns auf ein Format geeinigt, wir haben Contributor-Guidelines intern entwickelt und wir haben beim Schaffen von Infrastruktur sind wir schon ziemlich fertig. Jetzt müssen wir die methodischen Lücken ausfüllen. Also wir haben einige Grundlagenkapitel, wir haben etwas zur Philosophie von Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, um in die Statistik einzuführen. Ich glaube, das R-Kapitel ist gerade fertig. Ich sitze gerade das Python-Kapitel ist, glaube ich, da. Ich sitze am Kapitel zur Experimentalprogrammierung mit Python. Was haben wir noch? Wahrscheinlichkeit haben wir. Ich glaube, das Power-Kapitel ist da, also statistische Power. Das ist, glaube ich, der derzeitige Stand.
Das heißt, ihr habt noch ein bisschen was vor euch auch.
Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns.
Also wahrscheinlich ist das Ziel im Fellow-Programm, nicht zwangsweise das Buch jetzt fertig zu kriegen. Das ist ja auch...
Doch, das war eigentlich tatsächlich das Ziel. Wir werden uns dafür noch ziemlich ranhalten müssen. Aber wir wollen am Ende wirklich etwas haben, was...
Nutzbar schon ist.
Was, wir wollen nicht nur Lücken ausbauen, sondern wirklich nutzbar.
Also ich meine, das Schöne an der Herangehensweise, das so zu machen, ist ja tatsächlich, dass man im Prinzip so ein Living Book macht. Ne? Also in dem Moment, wo sich Technologie ändert und wir alle wissen, wie schnell sich Technologie heutzutage ändert und das wird da nicht anders sein. In dem Bereich kann man das direkt sozusagen die Veränderung auch mittragen, sowohl in dem, was man lehrt, als auch in dem, was man da als Inhalt in diesem Buch finden kann. Insofern ist das ganz gut. Und das auch so zur Hand haben. Wo siehst du in diesem Prozess die größten Probleme liegen? Also abzüglich von Zeit, ich glaube, das ist ein sehr nachvollziehbares, ein sehr nachvollziehbares Argument, allein anhand der Tatsache gegeben, dass ihr ja auch alle noch eure täglichen Pflichten habt.
Ja. Also jetzt ganz speziell in unserer Situation oder ein bisschen allgemeiner, was an dieser Art von Projekt problematisch ist?
Wenn du bei beiden was sagen kannst, schieß los. Ja.
Also unsere spezielle Problematik ist, dass sich einfach unsere Situation sehr grundsätzlich verändert hat, seitdem wir das Projekt angefangen haben. Dejan ist nicht mehr in Deutschland, der ist nicht mehr in der Uni, ist noch nicht mehr in Deutschland, hat andere Verantwortung. Martin Schulz hat mit dem Unterricht anfangen müssen und war natürlich extrem eingespannt als neuer Professor. Bei mir persönlich ist es so, dass mein Vertrag derzeit ausläuft und ich auch nicht mehr für immer in Frankfurt sein werde. Das heißt, die Koordination ist einfach sehr viel schwieriger geworden.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ist auch ein interessanter Aspekt, weil wir das auch nicht zum ersten Mal hören. Ich glaube, auch durch viele Folgen, insbesondere mit Fellows, sehen wir, dass das übliche Problem in der Akademie heutzutage, ne, dass Stellen so sehr stark befristet sind, dass man bei weitem nicht sagen kann, ob man, insbesondere wenn man solche Projekte auch annimmt, in welchem Kontext sie dann bis zum Ende hin stattfinden können. Das hören wir immer wieder.
Ja. Und also bei uns sind jetzt zumindest 2 sehr begrüßenswerte Sachen. Sowohl Dejan und Martin haben eigentlich sehr attraktive Stellen bekommen. Und eigentlich könnte man ja auch optimistisch sein, weil weil das Weiterführen von Projekten durch freiwillige Contributors und die Community in vielen Bereichen sehr gut funktioniert. Also Open Source Software ist ja sehr erfolgreich. Aber ja, einfach der Grundstein zu legen wäre einfacher, wenn wir für 3 Jahre unsere Stellen fest hätten und uns darauf konzentrieren könnten. Denn in der Situation, in der wir derzeitig sind, dass wir eigentlich die ganze Zeit überlegen müssen, was machen wir als nächstes, damit wir eine Position haben, aus der heraus wir einerseits Essen auf den Tisch kriegen und andererseits Open Science machen können.
Lass uns vielleicht gerade noch mal ein bisschen weiter auf die Metaebene gehen und so ein bisschen auf den Kontext des Fellow-Programms schauen. Jetzt habt ihr schon ein relativ großes Team. Ne? Ihr seid die drei sozusagen als Kernteam dieses Projekts. Ihr habt aber auch, ich glaube, wir sagten es am Anfang, zusätzliche Autoren, beispielsweise Per Herholz, mit dem wir ja auch schon gesprochen haben, aus dem letzten Programmjahr. Werden wir auch nochmal verlinken. Das heißt, ihr habt so ein Stückchen weit schon Organisationsaufwand mit euch. Wie sieht denn da der Austausch mit Mentoren aus und mit den anderen Fellows?
Ich hatte das Pech, dass ich beim letzten Meeting nicht dabei sein konnte. Martin und Dejan haben noch weniger Zeit dafür gehabt. Also ich war da einfach terminlich, das hat bei mir einfach terminlich nicht gepasst. Deshalb hatte ich an erster Stelle mit den Fellows, die für mich bequem zu erreichen waren, in Kontakt. Ich bin sehr gespannt, ich kenne einen der Fellows, ich kenne eine Person, die sich auf eine Fellowship für dieses Jahr beworben hat. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich fürchte, wir sind eines der schlechter vernetzten und integrierten Teams. Einfach weil wir schon sowieso so viele sind, haben wir erstmal genügend damit zu tun, uns intern zu koordinieren, sodass wir nicht mehr so viel Potenzial und Bedarf dabei haben, uns mit den anderen kurz zu schließen. Ich denke, das sagt vielleicht nicht so viel über das Programm und für sich aus, sondern eher darum, dass wir die geniale Idee hatten, zu dritt ein Projekt zu machen, für das man wahrscheinlich noch mehr Leute gebraucht hätte. Und das nebenbei, während wir hauptsächlich eigentlich an anderen Sachen arbeiten. Also wir haben sehr viel koordinatorischen Aufwand, was glaube ich, jemand wie Riemann nicht hat.
Also ich meine, wir hatten aus dem letzten Programm ja auch den Maximilian Heimstedt, der im Prinzip so eine Art Seminar konzipiert hat oder eine Vorlesungsreihe konzipiert hat, wobei ich glaube, es war tatsächlich eine Veranstaltung. Und daraus dann im Prinzip so ein Open Educational Resource Lehrbuch zum Thema Open Organizing, glaube ich, oder Organizing Openness, was glaube ich gemacht hat und der zusammen das Ganze zusammen gemacht hat mit, das ist mir der Name entfallen, Leonid Dobusch. Und die auch beide nicht an einem Ort waren und auch so ein bisschen mehr projektorientierten Abstimmungs- und Organisationsaufwand hatten. Insofern, wenn man das Ganze mit drei Personen betreibt und dann auch noch ein Autorenteam dazukommt, dann ist das, glaube ich, klar, dass man insbesondere auch in der Diskussion sehr stark innerhalb in dem Projekt bleibt.
Ja, das weiß ich. Es kann sein, dass es auch irgendwie eine idiosynkratische Komponente unsererseits hat, dass wir irgendwie uns selbst genug sind oder weiß nicht, irgendwie arrogant sind oder sowas, aber das ist einfach was wir vorgefunden haben, dass wir zu viel miteinander reden müssen, als dass wir noch Großzeit hätten, mit anderen zu reden. Was vielleicht natürlich eine verschenkte Chance ist. Das Fellow-Programm sind ein Haufen sehr interessanter Menschen einfach. Ich fand's angenehm, sie beim ersten Treffen kennenzulernen. Und ich freue mich darauf, sie jetzt beim Abschlusstreffen wiederzutreffen. Aber professionelle Vernetzung hat sich dann insofern im Ganzen gehalten, dass wir sowieso schon sehr viel vernetzen mussten. Aber grundsätzlich denke ich, also eine Sache, das hauptsächliche Feedback, das ich damals in Wikimedia gegeben habe, als bei uns angefragt wurde, was wir denn an Feedback zu berichten hätten, wäre ein halbes Jahr gefördert zu werden für ein Open Science Projekt ist cool, aber ein Tropfen auf einem sehr heißen Stein. Was wirklich auch nochmal, um etwas wieder aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, was allgemein ein Thema ist, das dir oftmals begegnet, was wir wirklich natürlich bräuchten, wären Stellen für Open Science, feste Stellen für Open Science. Und das kann das Fellowship-Programm, wie bietet das Fellowship-Programm nicht, das kann es natürlich auch nicht bieten, dafür ist da bei weitem nicht genug Geld da. Aber zumindest Vernetzung ist gut und wichtig. Und damit, dass es Leute, die teilweise noch sehr jung sind, teilweise Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, miteinander in Kontakt bringt, vielleicht ist das etwas, was langfristig sich wirklich sehr positiv niederschlagen wird. Das sieht man vielleicht dann auch erst in ein paar Jahren. Ich fand es bis jetzt einfach erstmal nur spannend, die Leute zu treffen, mit ihnen zu reden, aber es kann sein, dass es dann wirklich Netzwerke schafft, aus denen was wird.
Also ich glaube, das Thema hatten wir mit der Sarah und dem Christopher besprochen, und in einer der Episoden mit Fellows kam das, oder mit Alumnis, glaube ich, kam das auch nochmal auf. Was sozusagen das Ansinnen und das Potenzial dieses Fellow-Programms sein kann. Und ich glaube, das funktioniert im Prinzip in doppelter Hinsicht. Zum einen als Anreiz, vielleicht das Thema selber als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, das Thema, was man gerne offen gestalten würde, tatsächlich auch mal offen zu gestalten, weil man vielleicht ein bisschen mehr Luft hat. Man sich vielleicht in seinem normalen Arbeitsumfeld sonst nicht um diese Aspekte kümmern kann und jetzt vielleicht hier durch ein bisschen mehr kleinen finanziellen Zuschuss vielleicht doch nochmal ein bisschen zusätzliche Zeit, Raum erarbeiten kann, um sowas zu machen. Es ist aber vor allen Dingen auf der Wissenschaftlerebene im Prinzip auch dafür durchaus geeignet, so ein bisschen das Thema noch mehr vielleicht in die Institutionen reinzutragen. Was es aber, glaube ich, langfristig vor allen Dingen bedeutet, ist, dass hier auch durch das Commitment der beiden involvierten Stiftungen über viele Institutionen hinweg, das heißt, es ist also nicht nur auf eine Universität gemünzt, es ist nicht nur auf die Leibniz-Gemeinschaft gemünzt oder die Helmholtz-Gemeinschaft oder ähnliches, sondern es ist über viele institutionelle Rahmen hinweg im Prinzip ein Zeichen, ein politisches Zeichen mehr oder weniger, dass hier sowohl das Interesse da ist, sowas voranzutreiben und Projekte mit mehr Open Science Charakter durchzuführen, als auch diese zu fördern. Und ich glaube, da kommt im Prinzip dann das Argument, hier bedarf es eigentlich Strukturen innerhalb der Organisationen und Gesellschaften, die explizit dafür tauglich sind, diese Facetten von Open Science voranzutreiben und innerhalb der Institutionen auch das Umfeld zu schaffen und auch das so ein bisschen die Attitüde voranzubringen, das zu machen. Und ich meine, wir sehen es ja an vielen Stellen schon, dass es Open Science Beauftragte gibt. Der Stifterverband hat gerade eine Stelle ausgeschrieben. In München gibt es, an der TU München gibt es das Open Science Center, was sich letztes Jahr gegründet hat, wo wir hier mit der Anne-Marie Boulestix und dem Felix Schönbrot auch gesprochen haben. Also ich glaube, es kommt langsam durch. Das ist halt ein Prozess, der wahrscheinlich ein bisschen länger dauert, als es uns lieb wäre. Aber am Ende münzt es hoffentlich in dem, was du sagst. Nämlich, dass der Bedarf an Stellen, die spezifisch sich dieses Themas annehmen als Arbeitsauftrag, dass die geschaffen werden müssen. Ich glaube, das setzt sich dann hoffentlich auch irgendwann durch.
Wir arbeiten tatsächlich daran in Frankfurt gerade. Also die Open Science Initiative Frankfurt, insbesondere Professor Christian Fieber aus der Psychologie, versuchen gerade genau sowas zu schaffen. Wobei man einfach eine feste Stelle natürlich nicht aus dem Boden zaubert. Aber wir werden wahrscheinlich demnächst auch einen Open Science Beauftragten bei uns haben, zumindest erstmal für eine gewisse Zeit. Und wir haben jetzt erstmal die Open Science Initiative. Wir haben einige Leute, die sich dafür engagieren. Wir geben Veranstaltungen und so weiter. Aber ja, ich denke langfristig, wir brauchen nicht nur Open Science Beauftragte, denn das ist ja wieder so eine Pflasterlösung, das ist Symptombekämpfung. Das Problem ist schon da und jetzt kommt jemand, der anderen Leuten, wenn sie von sich aus der Güte ihres Herzens versuchen, ein kleines bisschen reproduzierbarer zu sein, dabei zu helfen. Was ich denke, was wir eigentlich bräuchten, ist, dass feste Stellen durchgehend besetzt werden von Leuten, die Open Science machen.
Ja.
Nicht von Leuten, die hochrangig veröffentlicht haben, sondern von Leuten, die robuste, saubere Sachen veröffentlicht haben. Und das ist notwendigerweise ein extrem langsamer Prozess, was natürlich andererseits heißt, dass man so früh wie möglich anfängt.
Auch da sehen wir ja die Psychologie im Prinzip wieder als Vorreiter, denn das ist ja das, was die an der LMU gerade gemacht wurde, also letztes Jahr gemacht wurde, wo explizit in die Ausschreibung für eine Professorenstelle, für einen Lehrstuhl, die Open Science Aktivitäten der Bewerber mit berücksichtigt wurden und auch eingefordert wurden.
Ja. Wir haben das hier bei der Besetzung der Professur von Martin Schulz, ist das auch ein Faktor gewesen, dass wir darauf geachtet haben, okay, wie weit gibt es hier eine Open Science Lösung? Und Martin ist natürlich auch exemplarisch in dieser Hinsicht. Ja. Also zumindest ganz lokal gesprochen, ich glaube, die Frankfurter Psychologie ist in halbwegs guten Händen zwischen Professor Christian Fiebach und Professor Martin Schulze. Und also nicht nur diesen, sondern insbesondere diesen.
Ja, es ist erbaulich zu sehen, dass es langsam, auch wenn es noch viel zu langsam, gefühlt noch viel zu langsam ist, aber dass es tatsächlich an vielen Orten gleichzeitig auch sich mittlerweile manifestiert. In diversen Formen und jetzt dann auch in dem das Thema Open Science Berücksichtigung findet bei der Besetzung und damit natürlich auch Einzug hält in die weitere Ausbildung, als auch in die Projekte, die im Rahmen der Forschung an Lehrschulen ja auch betrieben werden.
Ja.
Wer ist denn euer Mentor oder eure Mentorin?
Sandra Hoppus. Ja, sie ist auch Juniorprofessorin und sie hat mir insbesondere Tipps zu infrastrukturellen Sachen gegeben. Also sie hat uns auf den Weg gesetzt, dass wir wirklich darüber nachdenken, wie machen wir Formatierung, wie machen wir, was sind unsere editorialen Standards. Also wir haben das Angebot ihres Mentorats deutlich weniger ausgenutzt, als wir es hätten machen können, einfach aus dem Grund, dass wir schon genug Leute waren. Aber sie hat uns da, wo ich dann mal zu haben war, wirklich sehr kompetent und freundlich beraten.
Ich meine, das ist ja auch ein Stückchen weit ein Unterschied, weil ihr alle drei, die ihr das Kernprojektteam, sage ich jetzt mal, darstellt, ihr alle drei seid ja relativ weit in eurer eigenen wissenschaftlichen Vita. Na, es ist also ein Stückchen weit was anderes vielleicht als jemand, der gerade sich am Anfang seiner Doktorandenphase befindet. Insofern fällt das vielleicht auch auf andere Voraussetzungen und dann ist das Miteinander zwischen Fellows und Mentoren, aber auch Fellows untereinander vielleicht nochmal ein anderes, weil man natürlich sehr spezifisch dann auch schon aus seiner eigenen Historie kommt und dann mit einem sehr konkreten Blick, was man in diesem Projekt auch machen will, insbesondere innerhalb des Projektteams dann natürlich auch einen starken Fokus hat.
Ja, also Dejan und Martin waren tatsächlich zu der Zeit beide Professoren, nur ich nicht. Deren hat jetzt gerade keine Professur, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Es ist aber auch schon so, dass ich doch gemerkt habe, dass Sandra noch sehr viel mehr Erfahrung und Kompetenzen in diesem Bereich hatte, als ich spontan zur Verfügung gehabt hätte. Also einfach Roadmapping und Infrastruktur und Planung war etwas, wo sie uns einfach sehr viel sagen konnte.
Ein Thema, was so ein Stückchen Anklang immer mal wieder ist, wonach wir auch gerne fragen, ist, wie die Unterstützung eigentlich aussah in deiner eigenen Institution. Jetzt sagst du gerade oder sagtest schon, zum einen ist es in Frankfurt gerade gut aufgestellt mit Christian Fiebach, mit Martin Schulz. Zum anderen sagtest du, du bist gerade so ein Stückchen weit auf dem verlassenen Arm und versuchst dich neu zu orientieren oder weiter zu orientieren. Mir ist die Goethe-Uni spezifisch jetzt noch nicht so oft über den Weg gelaufen in diesem Thema Open Science. Da gibt es andere Unis, die mir präsenter sind. Heißt allerdings auch nicht, dass da nichts läuft. Ne? Aber,
nee, das ist auf jeden Fall so. Also wir haben spät angefangen und wir müssen viel aufholen. Also Christian Fiebach ist Professor für Psychologie. Und nimmt eigentlich alles, was in dieser Hinsicht von mir oder seinen anderen Mitarbeitern kommt, immer sehr produktiv auf und versucht das wirklich, soweit er irgendwie Zeit und Ressourcen hat, das zu unterstützen. Das ist eben auch der Begründer der Open Science Initiative und immer noch die hauptsächliche Kraft, um das voranzutreiben. Ich meine, wir sind nicht notwendigerweise missionarisch unterwegs und wollen dann irgendwie die Welt verändern, sondern wir wollen erstmal Frankfurt auf einen guten Weg bringen. Die Open Science Initiative Frankfurt ist, glaube ich, noch nicht hinreichend weit erfolgreich dabei gewesen, die gesamte Uni, soweit es denn für sie relevant ist, zu erreichen. Aber auch das ist was, woran wir arbeiten. Also mit Christian, der derzeit mein Chef ist, hatte ich sehr viel Glück, weil er jemand ist, der immer bereit war, der einerseits immer bereit war, meine Vorschläge in dieser Hinsicht dann umzusetzen oder mich umsetzen zu lassen, und der andererseits auch selbst seine eigenen Standards, seine eigene Forschungspraxis immer mehr nach Open Science Standards organisiert. Und das ist nicht der Normalfall, denke ich. Also ich sage, als jemand, der sehr viel weniger Erfahrung hat als er, sage ich, er hat eine gute Nase, er hat einen guten Riecher. Und er nimmt sehr viel, muss er natürlich einfach die Vorschläge seiner jüngeren Mitarbeiter aufnehmen. Aber er ist auch halt als etablierter Professor sehr aktiv dabei, Open Science zu vertreten und zu unterstützen und natürlich seinen Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, das so weit wie möglich umzusetzen. Und ich denke, die nächste Generation von Leuten, die in Frankfurt Psychologie studieren wird einfach in Psychologie vielleicht promovieren wird einfach einen anderen Forschungskontext erleben, als wir das vielleicht hatten. Und das ist sehr spannend. Ich hatte allgemein Glück, meine Doktormutter hat auch, als ich damals mit der Idee von Präregistrierung auf sie zukam, sehr positiv reagiert, obwohl das damals eben noch ein sehr kleines Thema war. Wir sind in der Sprachwissenschaft, wir hatten nicht die Replikationskrise, und meine Doktormutter hat trotzdem gesagt, statt mich dazu zu zwingen, so bald wie möglich irgendwie meine 3 Paper rauszuhauen und zu promovieren, stattdessen hat sie mich dabei unterstützt, diese ersten präregistrierten Studien zu machen. Ich glaube, das hat sich im Endeffekt auch für sie gelohnt. Sie hat diese Publikationen sind halbwegs erfolgreich geworden. Aber nein, das hätte sie auch anders machen können. Sie hätte auch sagen können, nein, wir bleiben jetzt bei dem, was wir immer gemacht haben. Wir bleiben jetzt traditionell im Stressen, hat sie gesagt. Was du sagst, ist mir neu, klingt aber sehr überzeugend. Machen wir das. Also ich habe an erster Stelle sehr viel Positives zu berichten über meine Vorgesetzten, über meine professionellen Mentoren und Betreuer.
Auch positiv zu hören von den meisten Fellows, mit denen wir gesprochen haben, dass da entweder schon sozusagen eine positive Reaktion da war und tatsächlich eher dann das, die Bekräftigung, das doch zu machen, oder dass sich im Laufe des Fellow-Projekts dann auch so ein Stückchen weit einfach die Vernetzung ergeben hat innerhalb der Uni. Und dann die positive Einstellung gegenüber dessen dann so mitkam und gewachsen ist. Das macht zumindest Hoffnung auf das weitere Vorangehen. Ja. Und ich meine, man sieht ja auch an der Goethe-Uni an vielen Stellen, dass dort Open Science, Open Access etc. Auch Einzug hält. Ne? Also du sagtest, dass der Christian Fiebach hat letztes Jahr, glaube ich, den Open Science Day am Institut gemacht. Ja. Es gibt schon länger den Open Access Publikationsfonds an der Goethe-Uni. Es gibt mit Uniwind im Prinzip eine Organisation, in Anführungsstrichen, ist ja so ein Netzwerk oder so ein Universitätsverband für die Weiterentwicklung und Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchs, wo es mit Axel Kohler jemanden gab, der explizit Open Science als Thema da gemacht hat. Open Science in der Promotionsphase war es, glaube ich. Also auch da sieht man. Und man darf halt nicht vergessen, dass die Goethe-Uni eine der großen Unis ist und mit vielen Forschungsfeldern, mit vielen unterschiedlichen Instituten. Und da ist so ein Thema einfach auch, glaube ich, ein bisschen schwieriger noch durchzusetzen oder in alle Aspekte einfließen zu lassen.
Ja, es ist gut, dass du Axel Kohler nennst. Der hat natürlich auch sehr viel gemacht Ist auch ein wichtiger Bestandteil der Open Science Initiative. Es gibt viel und im Moment habe ich immer noch das Gefühl, es gibt halt einige sich vernetzende, aber trotzdem noch teils isolierte Vorposten. Es ist noch keine Open Science Uni, es ist bei weitem noch nicht normal. Es gibt auch einfach Fachbereiche, mit denen wir nicht weitergekommen sind, die nicht verstehen, warum wir das machen wollen. Und da ist noch extrem viel zu machen. Und da rede ich jetzt optimistisch. Ich weiß nicht, wie Wissenschaft in 15 Jahren aussieht. Ich hoffe, sie wird sich grundsätzlich verändert haben. Und bis dahin ist noch ein sehr weiter Weg. Ja, und wie du schon gesagt hast, die Psychologie ist in vielerlei Hinsicht, auch weil sie musste, eine Vorreiterin. Und das Spannende ist jetzt wahrscheinlich, was die Medizin macht. Ich mache mir keine Sorgen um die Physik. Ich glaube, Machine Learning hat gerade auch so die ersten Ansätze einer kleinen Replikationskrise, aber ich bin auch irgendwie relativ zuversichtlich, was irgendwie Machine Learning und sowas betrifft. Ich denke, das Spannende wird Medizin.
Wenn wir jetzt mal, oder wenn du jetzt in der Lage wärst, was du mittelbar im Prinzip auch bist, allen, die so ein Stückchen weit unschlüssig sind, ob sie denn den Aufwand eingehen sollten, sich vielleicht für dieses Fellow-Programm zu bewerben, sich vielleicht doch hin zu einem Open-Science-Projekt hinreißen zu lassen, das vielleicht selber umsetzen wollen, sprich also ihre eigene Arbeitsweise ein Stückchen weit offen, mehr offen gestalten wollen. Was würdest du solchen Leuten eigentlich mitgeben?
Sorry, ich muss nochmal, ich problematisiere das jetzt nochmal. Ich denke gerade an die, ich habe ja gerade, wir reviewen ja gerade die nächste Generation. Und jetzt überlege ich, was hätte ich den Leuten gesagt, wenn sie mich vorher gefragt hätten zu ihren Projekten. Aber das ist ja auch nicht richtig, was du meinst. Du meinst praktisch die Generation von den 2 Jahren oder vielleicht die danach. Oder
ja, die nächste, die nächsten vielmehr.
Die nächsten. Viel Verantwortung jetzt gerade auf. ich sage was Optimistisches. Ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig daran glaube, aber ich sage jetzt mal was super Optimistisches. Sehr viel, was aus einem wird, wo man hinkommt, was man schafft, hängt sehr viel davon ab, was für Leute man kennenlernt. Und coole Leute werden angezogen von coolen Sachen. Und ich glaube, wenn meine Nase einerseits halbwegs cool ist und gut und andererseits halbwegs repräsentativ, dann ist Open Science gerade eine der Sachen, die die Leute, die in der Zukunft vermutlich ernst zu nehmen sind, anzieht. Ich kenne einige Leute, ich habe einige Leute beim Fellow-Programm getroffen oder ich weiß, dass einige Leute jetzt gerade auf dem Weg sind, die wirklich sehr beeindruckend sind und von denen ich sehr viel erwarte in der Zukunft. Und vielleicht ist das tatsächlich eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen, mit denen man, von denen man viel lernen kann und mit denen man später viel machen kann. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber wenn ich damit recht habe, wäre es tatsächlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite vielleicht noch ein bisschen was Pessimistisches. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht richtig rausbekommen, was wir jetzt wirklich strukturell machen können. Ich sehe eigentlich sehr wenig vielversprechende Ideen, die darin resultieren können, dass nicht nur ein einzelnes Forschungsprojekt jetzt Open Science wird, dass irgendein kleiner Aspekt von Forschung jetzt, dass eine spezielle Veröffentlichung, dass ein spezieller Doktorand während seiner Promotionszeit jetzt höheren Standards folgt. Ich sehe relativ wenig Ideen, um grundsätzlich was zu ändern. Das mag vielleicht einfach daran liegen, dass mein Anspruch hier viel zu hoch ist. Vielleicht gibt es einfach sehr wenig Möglichkeiten für Individuen auf diesem Level grundsätzlich was zu ändern. Aber es scheint mir, dass das wird auch irgendwann vonnöten werden. Dass wir noch visionärere, weitreichendere Sachen brauchen.
Ja, ich meine, du siehst es natürlich, dass das gängige Mittel dafür ist, einfach festzuschreiben, dass Open Science der Weg ist, der jetzt gegangen werden muss. Also so wie wir das so ein Stückchen weit auch beim Open Access Publizieren sehen, dass das im Prinzip in den Förderungsbedingungen steht, dass die Ergebnisse Open Access zu publizieren seien. Und da reicht es halt nicht, auf die Artikel am Ende des Projekts zu gucken, auf die dann in irgendwelchen Journals erscheinen, sondern da wäre es dann im Prinzip der nächste Schritt, dass durch die Förderinstitutionen dann festgeschrieben wird, wir wollen Open Data sehen, wir wollen, also es sei denn, es gibt Argumente dagegen, wir wollen die Werkzeuge, den Code, der benutzt wurde, unter offenen Lizenzen sehen, wir wollen sehen, dass alle Aspekte für die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gegeben sind, und das ist die Förderbedingungen, die hier zur Debatte stehen. Ist natürlich das dicke Brett, aber, was man dann bohren muss. Ne?
Ja, ja, und ich bin konstitutionell pessimistisch, wenn, solange Open Science nur eine weitere Hürde, die man überwinden muss, auf dem Weg zu konventionellem Erfolg bleibt. Also wir kritisieren gerade extrem viel an einer arbiträr wirkenden Hürde herum, nämlich der P-Wert-Schwelle von 0,05. Mhm. Ein P-Wert kleiner als 0,05 zu haben, ist eine Hürde, die man überwinden muss, damit man eine Veröffentlichung rausbekommt. Ein Niveau etwas höher, eine lange Publikationsliste mit idealerweise ein paar höherrangigen Veröffentlichungen ist eine Sache, die man schaffen muss, um feste Stellen zu bekommen. Und wenn Open Science jetzt einfach ein anderer Eintrag in dieser Liste wird, dann fürchte ich, wir werden nicht so viel gewinnen. Denn immer wenn es so ist, überlegen halt Leute, wie sie so einfach wie möglich das System austricksen können, um durchzukommen.
Also noch.
Und das scheint mir wie ein.
Ja. Noch viel allgemeiner, aber im Prinzip entlang derselben Argumentation, solange Open Science ein Begriff ist, mit dem wir etwas Spezifisches umschreiben wollen und nicht anerkannte Methodik. Ja. Solange wir da noch einen spezifischen Begriff für brauchen und es nicht einfach Science ist, ist es nach wie vor einfach im Zweifel eine Hürde, und damit steht das entgegen einer breiten Nutzung, und das müssen wir halt überwinden. Ne? Aber ich denke, und das klang ja vorhin schon ein bisschen an, da seid ihr ja eigentlich auf einem guten Weg, weil ihr macht genau das, wie man sowas durchaus auch in der breiten Wirkung hinbekommt. Nämlich ihr nutzt die Arbeitsmethoden, die man unter Open Science subsumieren würde, bereits mit denjenigen, die anfangen, wissenschaftliches Arbeiten zu erlernen. Und ich glaube, das ist so einer der Wege, die es halt bedarf. Das heißt, wir stehen im Zweifel vor ein paar Jahren, wo wir noch in so einem Schwebezustand sind. Aber ich glaube, irgendwann wächst da eine Generation nach, die hoffentlich sowas schon als das Eigentliche, als die eigentliche Arbeitseinstellung mitbringt. Und dann hat man vielleicht wenn man das dann in der Mangelung des deutschen Wortes counterbalanced, also wenn man das dann aufwertet mit einem, vielleicht auch mit einer politischen Initiative, sowas eher zu verankern, auch institutionell zu verankern. Ich glaube, das ist dann etwa der Zustand, den wir erreichen wollen, weil das dann, glaube ich, der Startpunkt dessen ist, dass sich sowas in der Breite auch durchsetzt.
Ja, und vielleicht ist es dann tatsächlich sind wir in 15 Jahren in einem Open Science Utopia, und dann schauen vielleicht jetzt die Fellows, aber an erster Stelle auch die Organisatoren zurück, was auf das, was wir jetzt gerade gemacht haben, und sind alle unglaublich glücklich und denken sich, ja, wir haben unsere Jugend gut verbracht.
Ein Gedanke ist mir noch gekommen. Wenn du sagst, ihr seid jetzt sehr, sehr stark in den Diskussionen untereinander beschäftigt gewesen, und jetzt eines der wenigen Teams im Prinzip, wo es nicht einen Fellow gab, sondern tatsächlich im Prinzip so eine Fellow-Gruppe. Würdest du sowas als Ausbaustufe für das Fellow-Programm vielleicht auch als zumindest erwägenswert erachten, dass man vielleicht das Fellow-Programm auch dahingehend erweitert, umbaut, weiß ich nicht, ein alternatives Programm dazu strickt, dass man im Prinzip diese mit Ideen erstmal hausieren geht und für Ideen wirbt und sich dann Teams innerhalb neu finden, innerhalb dieses Fellow-Programms. Und dass man gar nicht so sehr schon mit der fertigen Idee herkommt, sondern dass man den Ideenfindungsprozess und den Teamfindungsprozess als Teil des Fellow-Programms schon begreift.
Ja, sehr langweilige Antwort, aber es klingt für mich interessant. Klingt für mich wie etwas, wo man drüber nachdenken könnte, das vielleicht sehr sinnvoll ist.
Weil ich meine, das ist, es ist ja heutzutage auch der wissenschaftliche Usus, ne? Man kommt halt nicht immer mit einem Team schon her. Und wir hatten es ganz am Anfang, dass man im Prinzip das Open, ein Teil von Open Science und Open Source Projekten ist es genau, dass andere Projekte, dass andere Personen sich mit engagieren, die anderes Wissen mitbringen, die andere Perspektiven mitbringen und dementsprechend dann auch wertvoll werden für so ein Projekt. Und vielleicht ist das so ein Stückchen weit eine Idee, der man mal ein paar Gedanken nachtragen kann und mal drüber nachdenken kann, ob sowas nicht vielleicht sinnvoll wäre als eine zusätzliche Facette vom Fellow-Programm in Zukunft oder als vielleicht eine ähnliche Aktivität wie das Fellow-Programm neu aufzusetzen.
Ja. Ja, ich müsste darüber nachdenken, um wirklich was Schlaues dazu zu sagen, aber es klingt wie eine interessante Idee.
Ich glaube, dann sind wir relativ am Ende. Haben wir noch irgendwas vergessen aus deiner Sicht, über das wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, was du noch loswerden willst?
Nein, ich glaube, wir haben so alles Wichtige abgesprochen. Insbesondere, weil ich natürlich fest davon ausgehe, dass alle eventuellen Lücken von mindestens zwei anderer Gäste besprochen würden. Nee, ich glaube, wir haben ziemlich weitreichend durchphilosophiert durch
das Wunderbar. Thema. Dann dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du euer Projekt hier vorgestellt hast, dir Zeit genommen hast. Viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Ganz zum Schluss nochmal die Werbung für die Abschlussveranstaltung des dritten Programmjahres, die findet am 25. Mai statt, also Ende diesen Monats in Berlin in den Räumlichkeiten der Wikimedia Foundation, und da gibt es dann die Möglichkeit, zum einen die Mentoren kennenzulernen, zum anderen die anwesenden Fellows kennenzulernen und sicherlich mit dem einen oder anderen dann auch mal ein Getränk in entspannter Atmosphäre zu genießen.
Einige sehr coole Leute da.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch schon so ein bisschen im Vorgriff auf das vierte Programm ja vielleicht die Gelegenheit hat, den einen oder anderen Bewerber, der sich für das kommende Programm ja dann beworben hat, vielleicht auch schon mal kennenzulernen.
Ja.
Wunderbar. Jona, vielen Dank.
Danke.
Und allen Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.